Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute tauchen wir ein in das mittelalterliche Dorfleben. Alltag zwischen Acker und Kirche.
Und das ist tatsächlich das Herzstück der Epoche, über das viel zu wenig gesprochen wird. Denn wenn wir ans Mittelalter denken, dann haben die meisten Burgen im Kopf, Ritter, prächtige Städte mit Marktplätzen.
Stimmt, dabei war das die absolute Ausnahme. Über 90% der Bevölkerung lebten auf dem Land, in Dörfern. Viele Menschen haben eine Stadt höchstens mal zum Markt oder zur Wallfahrt besucht, wenn überhaupt.
90%, das muss man sich mal vorstellen. Da reden wir nicht von einer Mehrheit, das ist quasi die gesamte Gesellschaft. Städte waren im Grunde winzige Inseln in einem riesigen Meer aus Dörfern und Ackerflächen.
Und was viele nicht wissen, eine Stadt zu sein, war im Mittelalter ein rechtlicher Status, kein Größenbegriff. Eine Siedlung brauchte das Stadtrecht, das Marktrecht, meist auch eine Stadtmauer. Allein im Hoch- und Spätmittelalter, also zwischen 1100 und 1400, entstanden im deutschsprachigen Raum Hunderte, wenn nicht Tausende Städte. Freiburg 1118 war so ein Startschuss für diese Gründungswelle. Und die meisten davon waren winzige Kleinstädte.
Das relativiert das Ganze nochmal. Selbst wenn du in einer sogenannten Stadt gelebt hast, war das oft nicht viel mehr als ein größeres Dorf mit besonderen Privilegien. Das echte, das, wie soll ich sagen, das pulsierende Leben fand in den Dörfern statt.
Die waren das eigentliche Rückgrat der Gesellschaft. Ohne die Dörfer keine Nahrung, keine Rohstoffe, keine Arbeitskraft. Die Städte konnten nur existieren, weil die Landbevölkerung sie versorgt hat.
Und genau das schauen wir uns heute genauer an. Die Sozialstruktur in so einem Dorf. Wer hatte das Sagen? Wer stand ganz unten? Dann der Alltag,
die harte Arbeit auf dem Feld, die Feste, der Jahreslauf.
Und auch die Infrastruktur. Kirche, Mühle, Backhaus. Was gab es überhaupt in so einem Dorf? Und schließlich der Handel. Denn auch Dörfer entwickelten sich wirtschaftlich weiter.
Was mich persönlich am meisten fasziniert, ist diese enge Verflechtung mit der Natur. Die Menschen lebten komplett im Rhythmus der Jahreszeiten. Kein Kalender an der Wand, sondern der Stand der Sonne, der Zustand der Felder und natürlich das Kirchenjahr haben bestimmt, was zu tun war.
Und diese Gemeinschaft, ob man wollte oder nicht, man war aufeinander angewiesen. Die Ernte wurde zusammen eingebracht. Die Almende, also die gemeinsam genutzten Flächen, wurden gemeinsam bewirtschaftet. Da konnte man sich nicht einfach raushalten.
Das hat natürlich auch Schattenseiten gehabt. Die soziale Kontrolle war enorm. Jeder kannte jeden. Aber es gab eben auch diesen Zusammenhalt, diese Verlässlichkeit, die wir heute so nicht mehr kennen.
Interessanterweise gab es auch bei den Dorfformen selbst große Unterschiede. Je nach Region und Landschaft entwickelten sich ganz verschiedene Strukturen. Haufendörfer, die einfach unregelmäßig gewachsen sind, Straßendörfer entlang einer Hauptachse, Angerdörfer um einen zentralen Platz herum.
Und in Süddeutschland sah das nochmal anders aus als im Norden. Die Bodenbeschaffenheit, das Klima, die Herrschaftsverhältnisse, alles hat eine Rolle gespielt.
Genau da steigen wir jetzt tiefer ein. Lass uns mit der Vielfalt dieser Dorfformen anfangen und schauen, wie sich das auf das Leben der Menschen ausgewirkt hat.
Absolut. Und diese Grundtypen zeigen wunderbar, wie pragmatisch und anpassungsfähig die Menschen damals waren.
Und jeder Typ hatte seine eigene Logik dahinter.
Das Haufendorf ist wahrscheinlich die älteste Form. Die entstanden oft im Frühmittelalter, so ab dem 8., 9. Jahrhundert. Die Höfe standen einfach so kreuz und quer beieinander, oft um einen Teich oder eine Quelle gruppiert. Kein Plan dahinter, die sind organisch gewachsen.
Das war vor allem in altbesiedelten Regionen typisch, West- und Süddeutschland etwa. Guter Boden spielte mit, aber entscheidend waren wirklich Siedlungsgeschichte und Herrschaft. Die Bauern ließen sich dort nieder und dann kamen weitere dazu. Über Generationen entstand so ein Gewirr aus Höfen und kleinen Gassen.
Dann gab es die Straßendörfer, die sich entlang einer
Hauptachse entwickelt haben. Die findet man besonders dort, wo eine wichtige Durchgangsstraße existierte oder ein Bachlauf die Siedlung strukturiert hat.
In hügeligeren Regionen oder entlang von Flusstälern war das die praktischste Lösung. Die Höfe standen in Reihen, dahinter die langen Ackerstreifen. Im Osten Deutschlands, in Brandenburg oder Sachsen, sieht man das heute noch sehr deutlich.
Die Waldhufendörfer sind ein eigener Dorftyp. Da standen die Höfe in Reihe, meist am Bach oder Weg, und jeder Bauer hat quasi einen langen Streifen Land bekommen, der vom Haus bis in den Wald reichte. Alles parallel angeordnet, sehr durchdacht.
Und dann die Angerdörfer. Das ist mein persönlicher Favorit. Da gruppieren sich die Häuser um einen zentralen Platz, den Anger. Oft oval oder linsenförmig, mit einem Teich in der Mitte für das Vieh.
Oh, das ergibt Sinn. Der Anger war also nicht nur Versammlungsort, sondern hatte eine ganz praktische Funktion als Viehweide.
Und als Schutz. Wenn Gefahr drohte, konnte das Vieh schnell in die Dorfmitte getrieben werden. Diese Form entstand vor allem im Hochmittelalter, besonders während der Ostsiedlung ab dem 12. Jahrhundert.
Das waren dann planmäßige Gründungen?
Oft ja. Die Landesherren haben Siedler angeworben und die Dörfer nach einem System angelegt. Im Westen dominieren die unregelmäßig gewachsenen Haufendörfer, im Osten die planmäßigen Anger- und Straßendörfer. Das ist bis heute an der Dorfstruktur ablesbar.
Wenn man durch Brandenburg fährt, sieht man das tatsächlich. Diese ovalen Dorfplätze mit der Kirche am Rand, die Höfe drumherum, das sind oft noch mittelalterliche Grundrisse.
Genau, diese geplanten Strukturen sind wie eine Landkarte der Siedlungsgeschichte. Sie zeigen, dass es nicht nur um Zweckmäßigkeit, sondern auch um Herrschaft und Organisation ging.
Das Faszinierende dabei ist ja, dass die Landschaft wirklich determiniert hat, welche Form entstand. Flaches Land, viel Platz, Haufendorf. Enge Täler oder Handelsrouten, Straßendorf. Offene Flächen mit Viehwirtschaft, Angerdorf.
Die Menschen haben sich der Umgebung angepasst, nicht umgekehrt. Und diese Strukturen haben Jahrhunderte überdauert. Wenn man heute durch ältere Dörfer geht, kann man die mittelalterliche Grundform oft noch erkennen, trotz aller späteren Bebauung.
Besonders in Teilen Ostdeutschlands, wo trotz vieler Umgestaltungen viel erhalten blieb.
Das macht diese Region auch für Living History so interessant. In manchen Angerdörfern in Brandenburg oder Sachsen-Anhalt steht man quasi noch im mittelalterlichen Grundriss. Der Anger ist vielleicht heute eine Grünfläche mit Spielplatz, aber die Form ist dieselbe.
Die soziale Struktur im mittelalterlichen Dorf war streng hierarchisch. Und das Entscheidende war der Landbesitz. Wer Land hatte, hatte Macht. Wer keines hatte, war abhängig.
Ganz oben standen die Hofbauern, die Vollbauern. Die hatten genug Land, um ihre Familie zu ernähren und noch Abgaben zu leisten. Oft 30, 40 Morgen oder mehr. Das waren die angesehenen Familien im Dorf.
Und dann gab es Halbbauern, Viertelbauern, Häusler, je nach Landbesitz eine ganze Abstufung nach unten. Die Halbbauern konnten sich gerade so selbst versorgen, brauchten aber oft Nebenverdienste. Die Häusler hatten vielleicht noch ein kleines Grundstück, einen Garten.
Und ganz unten die Kötter, die landlosen Dorfbewohner. Die hatten wirklich nichts, außer vielleicht einer kleinen Karte, einer Hütte am Dorfrand.
Die Kötter waren auf Tagelohn angewiesen. Zur Erntezeit, beim Dreschen, beim Viehhüten, überall, wo Arbeit anfiel. Sie lebten von der Hand in den Mund, hatten kaum Rechte in der Dorfgemeinschaft und konnten bei Entscheidungen oft nicht mitreden.
Und wie wurde man überhaupt zum
Kötter? Oft durch das Erbrecht. Das ist ein ganz entscheidender Punkt.
Die Realteilung.
Ursprünglich ja. Bei der Realteilung wurde der Besitz gleichmäßig unter allen Erben aufgeteilt. Klingt erstmal fair, oder? Aber stell dir vor, ein Hof von 30 Morgen. Der Bauer stirbt, hat 3 Söhne. Jeder kriegt 10 Morgen. Die Generation danach wieder 3 Söhne, Plötzlich hat jeder nur noch 3 Morgen. Davon kann keine Familie mehr leben.
Das erklärt die Verarmung über Generationen.
Die Höfe wurden immer kleiner, die Parzellen immer schmaler. In manchen Regionen konnte man das am Landschaftsbild ablesen. Diese langen, schmalen Streifen, die teils durch die Teilungen entstanden, teils aber schon von Anfang an so angelegt waren. Im Südwesten war das besonders ausgeprägt, in Baden, Württemberg, Franken.
Im Norden und Nordosten dagegen setzte sich das Anerbenrecht durch. Da erbte nur ein Kind, meistens der älteste Sohn, den gesamten Hof. Der blieb intakt, wirtschaftlich tragfähig.
Das hatte aber auch harte Konsequenzen für die anderen Geschwister. Die gingen oft leer aus oder bekamen nur eine kleine Abfindung. Viele mussten als Knechte oder Mägde auf anderen Höfen arbeiten, manche wanderten ab.
So entstand ein Teil der landlosen Unterschicht. Geschwister, die beim Erben nicht zum Zug kamen. Die hatten keine Wahl. Entweder auf dem Hof des Bruders mitarbeiten oder sich als Tagelöhner durchschlagen.
Beide Systeme hatten also ihre Schattenseiten. Bei der Realteilung verarmten langfristig alle, beim Anerbenrecht nur die Nichterben, dafür sofort.
Und dann gab es noch die Handwerker und Hirten. Die standen irgendwo dazwischen, oder?
Die hatten eine Sonderstellung. Der Dorfschmied, der Müller, wenn es einen gab, der Wagner, die waren wichtig für die Gemeinschaft, hatten oft ein gewisses Ansehen. Aber Land hatten die meisten auch nicht viel. Sie lebten von ihrer Arbeit, oft im Nebenerwerb zur eigenen kleinen Landwirtschaft.
Die Hirten dagegen standen gesellschaftlich eher niedrig. Die hüteten das Vieh auf der Almende, waren viel draußen, lebten oft am Rand der Dorfgemeinschaft, buchstäblich und sozial.
Diese Hierarchie war ziemlich starr. Ein Kötter konnte praktisch nicht zum Vollbauern aufsteigen. Das System reproduzierte sich über Generationen. Heiraten fanden meist innerhalb der eigenen Schicht statt. Ein Hofbauernsohn heiratete keine Köttertochter.
Trotzdem waren alle aufeinander angewiesen. Bei der Ernte brauchten die Hofbauern die Kötter als Arbeitskräfte. Und die Kötter brauchten diese Arbeit zum Überleben. Eine harte Abhängigkeit, aber eben auch eine Verbindung. Der Alltag im mittelalterlichen Dorf war komplett von der Landwirtschaft bestimmt. Es gab keine Trennung zwischen Arbeit und Leben. Beides war eins. Der Tag begann mit Sonnenaufgang und endete mit Sonnenuntergang. Künstliches Licht gab es zwar, aber das war teuer und zum Arbeiten unpraktisch.
In der Erntezeit hieß das im Sommer dann schon mal 15, 16 Stunden Arbeit. Im Winter vielleicht nur 8. Der Naturrhythmus hat alles diktiert. Wann man aufsteht, wann man isst, wann man schläft.
Und der Jahreslauf war, also im Frühjahr wurde gepflügt und gesät, dann kam die Heuernte, dann die Getreideernte im Spätsommer, im Herbst die Weinlese, wo es Wein gab, und schließlich die Winterarbeiten drinnen.
Aus mittelalterlichen Stundenbüchern und Kalendern kennen wir diese Abläufe ziemlich genau. Da sind Illustrationen der Monatsarbeiten, der Februar zeigt oft Bauern am Feuer, der Juni die Heumahd, der September die Weinlese.
Das Besondere war diese Gemeinschaftlichkeit. Vieles wurde nicht alleine gemacht, sondern zusammen. Die Ernte vor allem, da halfen alle mit. Auch die Tagelöhner, die sonst wenig Rechte hatten. Da zählte jede Hand.
Das ist ein perfekter Übergang zur Almende, dem gemeinsam genutzten Land.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Die Almende umfasste alles, was nicht zu den einzelnen Höfen gehörte. Weideland, Wald, Teiche, Moore. Die Nutzungsrechte waren oft an Hofbesitz gebunden, also nicht gleich für alle, aber nach festen Regeln. Das Vieh auf die Gemeinweide treiben, Holz aus dem Wald holen, in den Teichen fischen.
Und diese Regeln wurden?
Von der Dorfgemeinschaft selbst festgelegt. Lange Zeit reines Gewohnheitsrecht, Ab dem Spätmittelalter wurden die Regeln dann in Weistümern auch schriftlich fixiert. Man wusste einfach, was erlaubt war und was nicht, wie viele Tiere man auf die Weide schicken durfte, wann Holz geschlagen werden durfte.
Das funktionierte erstaunlich gut über Jahrhunderte. Einschränkungen gab es zwar schon ab dem Hochmittelalter, aber ab dem 15. Jahrhundert wurde es richtig massiv. Der sogenannte Almenderaub. Das war dann einer von mehreren Faktoren, die zu den Bauernkriegen 1524-25 führten. Die Bauern kämpften um ihre alten Rechte.
Neben der Feldarbeit gab es auch Handwerker im Dorf. Der Schmied, der Wagner, vielleicht ein Böttcher. Aber die meisten übten ihr Handwerk im Nebenerwerb aus. Sie waren auch Bauern und arbeiteten nur bei Bedarf als Handwerker.
Ein reiner Handwerker konnte im Dorf selten überleben. Dafür war der Bedarf zu gering. Also wurde im Winter geschmiedet oder Geschirr hergestellt, während im Sommer alle auf dem Feld standen.
Was das Jahr aber wirklich strukturierte, waren die
Feste, die kirchlichen Feiertage vor allem.
Die waren heilig, im wahrsten Sinne. An Sonn- und Feiertagen durfte nicht gearbeitet werden, und davon gab es viele. Ostern, Pfingsten, Weihnachten natürlich, aber auch Dutzende Heiligenfeste, Patronatsfeste der Dorfkirche.
Manche Historiker schätzen, dass mittelalterliche Bauern an über 100 Tagen im Jahr nicht arbeiten durften oder mussten, je nach Perspektive. Rechne mal, 52 Sonntage plus 40 bis 80 Kirchenfeste, je nach Diözese, da kommt einiges zusammen.
Die Erntedankfeste waren besonders wichtig. Nach der Getreideernte, nach der Weinlese, da wurde gefeiert, gegessen, getrunken. Das schweißte die Gemeinschaft zusammen. Das gab dem harten Alltag einen Rhythmus und einen Sinn.
Diese Verbindung von Arbeit, Natur und Gemeinschaft ist etwas, das wir heute kaum noch kennen. Jeder Tag, jede Jahreszeit hatte ihre Aufgabe. Man lebte nicht gegen die Natur, sondern mit ihr.
Und diese Feste waren auch die einzigen Gelegenheiten, wo wirklich alle zusammenkamen. Vom Hofbauern bis zum Tagelöhner. Da waren die sozialen Unterschiede für einen Moment weniger spürbar.
Schauen wir uns die Infrastruktur im mittelalterlichen Dorf an. Die war zwar einfach, aber bestimmte Gebäude waren absolut zentral für das Zusammenleben.
Die Kirche an erster Stelle. Die war nicht nur das spirituelle Zentrum, sondern auch der wichtigste Versammlungsort. Dort wurden Neuigkeiten verkündet, Streitigkeiten geschlichtet, Entscheidungen getroffen.
Die Kirchenglocken strukturierten den Tag. Zur Arbeit, zur Pause, zum Gebet. Sonnenuhren gab es zwar auch, aber für die meisten Menschen waren die Glocken die wichtigste Zeitansage.
Und dann die Mühle. Die war mindestens genauso wichtig. Vielleicht sogar existenzieller.
Absolut. Ab dem 12. Jahrhundert setzte sich der sogenannte Mahlzwang durch. Die Bauern mussten ihr Getreide in der herrschaftlichen Bannmühle mahlen lassen. Nirgendwo anders. Barbarossa erließ 1158 das Mühlenregal, Teil der Roncaglischen Gesetze. Das stärkte dann diese grundherrlichen Rechte.
Das war also ein Monopol.
Ein sehr profitables. Der Müller behielt einen Teil des Getreides als Lohn, die sogenannte Metze, nach dem gleichnamigen Hohlmaß benannt. Der Anteil variierte regional, oft zwischen einem Zehntel und einem Dreißigstel, je nach Getreideart. Und der Grundherr kassierte Pacht. Wer sich nicht dran hielt, wurde
bestraft, empfindlich sogar.
Die Kontrolle lief über Kerbhölzer. Jeder Scheffel wurde eingekerbt, der Müller hatte die eine Hälfte, der Bauer die andere. So konnte niemand betrügen, zumindest theoretisch.
Das erklärt auch den schlechten Ruf der Müller. Die galten oft als unehrlich, weil sie eben an dieser Schnittstelle saßen.
Ähnlich war es mit dem Backhaus. Auch das wurde gemeinschaftlich genutzt, oft mit Backzwang. Jeder Haushalt hatte bestimmte Zeiten, wann er den Ofen nutzen durfte. Das sparte Brennholz und minimierte die Brandgefahr.
In den engen Dörfern mit Fachwerkhäusern war ein offenes Feuer im eigenen Haus ein enormes Risiko. Ein gemeinschaftliches Backhaus mit steinernem Ofen war viel sicherer.
Gasthäuser gab es übrigens.
nicht in jedem Dorf, nur an Durchgangsstraßen oder größeren Orten.
Aber wo es sie gab, waren sie wichtige Treffpunkte. Dort kamen Nachrichten an, fahrende Händler brachten Waren und Neuigkeiten von außerhalb.
Die wirtschaftliche Vernetzung nahm im Laufe des Mittelalters deutlich zu. Wenn ein Dorf Überschüsse produzierte, mehr Getreide als gebraucht wurde, Wolle, Leinen, Geschirr, dann konnte es damit handeln.
Die aufkommende Geldwirtschaft hat das noch beschleunigt. Früher lief vieles über Tausch und Naturalabgaben. Aber mit Münzen wurde der Austausch flexibler. Plötzlich konnte man auf Märkten in der Stadt verkaufen und mit dem Geld andere Dinge kaufen.
Das veränderte auch die Dorfgemeinschaft. Wer erfolgreich handelte, konnte aufsteigen. Die alte Ordnung bekam Risse.
Wenn wir jetzt auf das Ganze zurückblicken, das mittelalterliche Dorf war weit mehr als nur eine Ansammlung von Hütten und Feldern. Es war eine komplexe Gemeinschaft mit eigener Struktur, eigenen Regeln, eigener Dynamik.
Und vor allem, es war der Lebensraum für den allergrößten Teil der Bevölkerung. Wer das Mittelalter verstehen will, muss das Dorf verstehen.
Nicht die Burg, nicht die Kathedrale, das Dorf. Da spielte sich das echte Leben ab. Da wurde gearbeitet, gefeiert, geboren und gestorben.
Und diese Strukturen, dieser Rhythmus, vieles davon findet sich noch heute in ländlichen Regionen. Verändert natürlich, aber die Grundmuster sind oft erstaunlich langlebig.
Das war's für heute zum mittelalterlichen Dorfleben. Wenn dich solche Themen interessieren, schau gerne auf battlemerchant.com vorbei. Im Blog findest du viele weitere spannende Artikel zur Geschichte.
Und natürlich auch das passende Sortiment, wenn du Geschichte selbst erleben willst. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.